im Sonntagsgottesdienst zu sein. Es ist wirklich etwas so Besonderes und etwas, was man nicht vergleichen kann mit irgendetwas anderes. Wir kommen alle zusammen, wir treffen uns an einem Sonntag, weil an einem Sonntag das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte geschehen ist, die Auferstehung Jesu Christi, der in uns wohnt, dem wir folgen, der unser Ein und Alles ist, den wir feiern. Deswegen feiern wir das nicht nur jährlich, weil es so was Spezielles ist, das feiern wir jede Woche an einem Sonntag. Und das feiern wir nicht nur alleine in unserem Zuhause oder mit den Freunden, die wir haben, sondern das Spezielle ist, wir kommen als große Gemeinde zusammen, die Alten, die Jungen, die aus unterschiedlichen Nationalitäten, die Gebildeten, die noch in der Schule sind oder die nicht so viel geschafft haben, die, die viel Geld haben, die wenig Geld haben, die zwei, drei, vier Sprachen sprechen, die nur Bayerisch sprechen. Alle kommen wir zusammen, weil wir eine Sache haben, die uns vereint, nämlich Jesus Christus, unser Herr. Und weil wir eine Gemeinde sind, die aktiv ist. Wir sind in unterschiedlichen Diensten aktiv. Ich zum Beispiel bin bei WAG, bei Jugendarbeit. Wir haben Royal Rangers, Pfadfinder, Elia, Seniorenarbeit, alles Mögliche, was wir machen. Das ist aber, wir wollen alle zusammenkommen. Der Elia-Bibelkreis und die WAG-Stunde und das Royal Ranger Babos oder Churchill, das ist kein Ersatz für das, was wir hier machen, sondern das ist, wir kommen alle unterschiedlichen Leute zusammen, um uns gemeinsam auszurichten, um gemeinsam zu hören, welche die Richtung ist, die Gott für uns vorgibt, und dass wir alle zusammen als ein Leib, die Bibel beschreibt es so, die Gemeinde ist ein Leib. Das besteht aus mehreren Gliedern, und wir wollen, wenn ein Leib gut funktioniert, ein Körper gut funktioniert, wenn du nicht willst, dass deine Gliedmassen irgendwie zucken oder Sachen machen, die nicht bewusst kontrolliert sind, das würde niemand als einen gesunden Körper beschreiben. Deswegen, wir wollen in Einheit und gemeinsam agieren, auch wenn wir unterschiedlich sind. Und wir haben jeder, wenn wir dann rausgehen, unterschiedlichen Auftrag. Aber es ist alles in dieselbe Richtung. Und vielleicht, wenn du ganz neu bist und hast ein bisschen so gehört, was machen die Christen an dem Sonntag? Warum ist dann jemand hier, um das noch so zu erklären? Oder was ist die Funktion von dem, was jetzt ist? Wir haben gehört, das nennt sich Predigt. Predigt bedeutet, die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Also das, was ich euch jetzt hier sage, soll etwas sein, was euch hilft, in den Glauben zu wachsen. Und Wachstum entsteht außerhalb der Komfortzone. Deswegen ist eine gute Predigt, und das muss mir dann Oliver sagen, wenn ich euch nicht herausgefordert habe oder es nicht einen Moment gab, wo ihr sagt, oh, das ist ein bisschen vielleicht etwas Unangenehmes, da muss ich mich ein bisschen zusammenzucken, da muss ich etwas in meinem Leben anpassen, dann ist es keine gute Predigt, dann ist es vielleicht ein angenehmes Erlebnis, aber dann wird Oliver mit mir ein Gespräch haben und sagen, schau mal, Agel, wenn du noch weiter hier in der Art und Weise dienen willst, dann musst du selber etwas ändern. Okay? Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ich habe lange gesprochen, ich habe alles Mögliche gesagt, wann kommt der Agel endlich zum Punkt? Worum geht es denn heute eigentlich? Und wir haben jetzt, ich habe ein bisschen mit euch etwas Praktisches geübt. Nämlich, ich habe eure Geduld getestet. Und heute geht es um das Thema Geduld. Wir machen gerade eine Serie. Pastor Oliver hat gesagt, es ist wichtig für uns, dass wir als Gemeinde uns nochmal erinnern, wie entsteht Veränderung in unserem Charakter. Veränderung in unserem Charakter, nennt die Bibel, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. In uns, wenn wir Jesus angenommen haben, lebt der Heilige Geist, und der ist ein aktiver Geist, der tut unseren Charakter verändern und er tut Sachen hervorbringen. Eines dieser Sachen ist die Geduld. Ich lese aber einmal so die volle Liste, weil es ist gerade die Serie, in der wir uns befinden, damit ihr seht, wo das einzuordnen ist. Ich lese aus Galaterbrief. Also Vers 22. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut. Langmut, das ist Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind alles gute Sachen. Und ich glaube, es sind auch Sachen, von denen viele von uns sich wünschen, ein bisschen mehr in unserem Leben zu haben. Und vor allem sehen wir das, wenn jemand anderes das nicht hat. Dann sagen wir, oh, Geduld, Freundlichkeit, ich glaube, der und der könnte ein bisschen mehr davon gebrauchen. Das ist immer der natürliche Impuls. Und ich will aber jetzt so eine kleine Umfrage machen, wegen Geduld. Wer von euch würde sagen, ich bin eine geduldige Person? Okay, cool. Wir haben 3 Leute, 4? Super. Okay. Also alle anderen würden sagen, ich bin nicht geduldig. Wer von euch würde sagen, ich will in Geduld wachsen? Ja, okay, cool. Aber ich sehe die richtige Zielgruppe. Okay. Und mir ist aufgefallen, dass sogar diejenigen, die wenigen, die die Hand gehoben haben und gesagt haben, ich würde mich als geduldig beschreiben, auch die haben die Hand gehoben. Geduld ist nicht etwas, was du entweder hast oder nicht hast, sondern du hast davon und du kannst mehr davon haben. Geduld ist etwas, wo man immer darin wachsen kann. Man kann immer besser werden darin. Das ist gut, dass wir da alle vorwärts gehen können. Ich gebe uns ein Beispiel von was Geduld ist und was Geduld nicht ist, es ist oft missverstanden. Ich habe einen guten Freund, ich glaube, er ist auch hier, der Simon, der ist großer Fan von 1860 München. Und der ist richtig dabei, der hat sogar Tattoo, wo drauf steht 1860 München und die Löwen. Und letzte Woche war ich mit ihm unterwegs und dann auf einmal holt er sein iPad und dann ist da, ja, die Löwen spielen jetzt. Und dann, er ist immer mit dabei und informiert. Und ich glaube, er schaut so ein bisschen, die spielen jetzt in der 3. Liga, es geht ihnen nicht so gut. Er erwartet so sehnsüchtig, dass es bergauf geht, dass sie wieder in die 2. Bundesliga kommen, vielleicht in der 1. und in die Champions League, wer weiß. Man kann groß träumen, ja? Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, ehrlich gesagt. Aber das ist so eine so großartige Vision von der Zukunft. Und wenn die Löwen aber halt mal schlecht spielen oder das nicht so schnell geht, dann ist natürlich die Geduld gefordert. Also das ist ein Beispiel von Geduld. Aber jetzt ich zum Beispiel, mir sind die Löwen ziemlich egal. Also ich wenn ich das sehe, dann irgendwie ist es mir sympathisch, weil ich halt ihn mag und dann muss ich halt an ihn denken. Aber wenn die jetzt noch 10 Jahre in der 3. Liga spielen, mir ist das eigentlich ziemlich egal. Deswegen, ich kann leicht sagen, ich habe sehr viel Geduld, bis die dahin kommen. Aber das ist eigentlich nicht Geduld. Das ist einfach, es ist mir gleichgültig, es ist mir egal. Geduld bedeutet auch, dass dir eine Sache wichtig ist. Geduld kannst du nur für etwas haben, was dir am Herzen liegt. Und Geduld ist aber auch etwas, was sich unterschiedlich ausdrückt, je nachdem, in welcher Situation du bist. Weil zum Beispiel mein Freund, der Simon, der ist ein Fan von 60. Und da kann man viel machen. Man kann auch ins Stadion gehen und die ein bisschen anfeuern. Man kann Mitglied werden und da irgendwie sich involvieren. Aber wenn das Spiel wirklich auf dem Platz stattfindet, dann kann man mehr als jubeln nicht machen. Wenn du Spieler bist oder Trainer oder im Verein irgendwie dabei, dann hast du einen viel größeren Einfluss auf das, was passiert. Dann drückt sich deine Geduld anders aus. Dann kannst du nicht mehr sagen, oh ja, Ich klatsche ein bisschen da auf der Reservebank und feuere die an, aber ich mache im Training nicht mit und ich halte mich nicht an die Taktik und ich komme nicht zur Taktikbesprechung. Das funktioniert nicht. Dann nennt man dich nicht geduldig, sondern nennt man dich faul oder unbeteiligt. Das geht einfach nicht. Wenn zum Beispiel ich auf dem Spielfeld bin. Ich bin, stellt euch vor, ich bin Fußballspieler bei 1860 München und wir sind da im Grünwalder Stadion und es ist ein wichtiges Spiel und der Trainer setzt mich ein, ich bin da irgendwie und ich stehe einfach nur da und ich sage, ah, schau mal, der spielt falsch, der macht das, der macht so. Das ist nicht meine Rolle, das ist nicht meine Aufgabe und das ist nicht meine Verantwortung. Deswegen Geduld ist, wenn man einen Einfluss hat auf das, worauf man hinarbeitet, dann äußert sich Geduld auch aktiv. Dann kann man etwas dafür tun. Okay, und jetzt kommt die Herausforderung. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast, wenn du dich Christ nennst, dann gibt es immer etwas, was du tun kannst. Es gibt immer etwas, wo du Verantwortung übernehmen kannst. Es gibt kein Szenario, wo du passiv sein kannst. Es gibt nicht dieses Stadion, wo man auf der Tribüne in der Loge sitzen kann mit seinem Radler in der Hand und einfach kommentieren kann und sagen, schau mal, was die machen. Wir als Christen sind immer auf dem Spielfeld. Wir sind immer da, einsatzbereit und wir sind ein Team. Wir sind ein Team, wir haben unterschiedliche Rollen. Aber ich habe ja so gesagt, wir sind unterschiedlich, wir sind eine Gemeinde, die unterschiedliche Rollen hat. Wir haben auch jeder unsere eigenen so Träume, Visionen, Wünsche, Schwierigkeiten, das meiste, wo Geduld zum Ausdruck kommt, wenn jemand sagt, ich brauche Geduld, dann ist es, weil es Schwierigkeiten gibt, weil es Probleme gibt, weil es vielleicht Krankheit, Konflikte, Sachen gibt, die nicht so sind, wie sie sein sollten, die einem Mühe bereiten, den emotional zerdrücken. Ich will mit euch ein Beispiel durchgehen. Ein Beispiel. Ich habe lange überlegt, welches biblische Beispiel soll ich nehmen. Wir haben so ein dickes Buch voller Personen, die ganz viel erlebt haben. Und es gibt so viele. Ich könnte wahrscheinlich 3 Stunden Beispiele nehmen. Wir haben zum Beispiel den Noah ganz am Anfang. Der hat einen Auftrag bekommen. Ja, du sollst dir eine Struktur bauen, so ein Kasten aus Holz, der so und so viel breit sein. Kein Mensch hat irgend sowas jemals gesehen. Und der sagt einfach, ja, das sind die Maße, das sind die Materialien, die du dafür brauchst. Geh halt zum Hornbach und bestelle das. Und dann der hat daran gearbeitet. Das war das erste Mal, dass überhaupt jemand sowas gebaut hat. Weiß jemand, wie lange das gedauert hat? Das hat 120 Jahre gedauert. Stellt euch vor. Also, das hat viel Geduld erfordert. Ja? Und er wurde nebenbei auch noch ausgelacht, weil keiner konnte was damit anfangen. Vor allem seine Freunde und Nachbarn. Das ist ein Beispiel von Geduld. 120 Jahre, ein Bauprojekt, ein Experiment und du verlässt dich nur auf übernatürliche Inspiration von Gott. Schauen wir Josef. Josef war ein Mann, der war der Liebling in seiner Familie. Und er hat von Gott eine Verheißung bekommen. Er hat gesagt, du wirst der Erste, der Oberste sein. Die Leute werden sich nach dir richten, sich vor dir verbeugen. Und er sagt, super, ich habe eine großartige Zukunft. Gott hat mir etwas versprochen. was passiert. Seine Brüder, die mögen ihn nicht ganz, die haben ihn gekidnappt, die haben ihn in Gefangenschaft geschickt, die haben ihn rausgetan in ein fremdes Land, nach Ägypten, in die Sklaverei. Da musste er dort arbeiten. Er hat gesagt, meine Bestimmung ist, ich gebe mein Bestes da, wo ich bin. Ich habe eine Entscheidung. Ich kann sagen, oh, meine Vorstellung ist anders. Aber er hat gesagt, nein, ich gebe mein Bestes da, wo ich bin. Er wurde der anerkannteste und der vertrauenswürdigste Diener da in dem Haus seines Chefs, Potiphar. Er hat sein Bestes gegeben. Das wurde nicht belohnt. Er wurde falsch beschuldigt, musste ins Gefängnis gehen, hat jahrelang im Gefängnis verbracht. Was war seine Einstellung? Er ist brav gewesen, er hat sein Bestes getan und er war der angesehenste und anerkannteste von den Häftlingen, hat von allen Vertrauen genossen und hat auch einen Einfluss gehabt auf die höchsten Leute, die da im Gefängnis waren, hat dann denen geholfen, Träume zu deuten und wirklich in den Übernatürlichen konnte er dort wirken, bis schlussendlich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre, 13 Jahre, super, 13 Jahre lang ist er dort gewesen und dann kam er raus. Es war nicht so, dass er eine 13-jährige Haftstrafe bekommen hat, sondern damals war es einfach so, die haben dich rausgelassen, wann die Bock hatten. Aber dann schließlich hat Pharao ihn rausgelassen und er ist in das gekommen, was ihm prophezeit wurde, dass er in der Stelle war, wo er ist. Du bist wahrscheinlich auch irgendwo zwischen dem Versprechen und der Erfüllung. Du hast bestimmt in deinem Leben eine Verheißung bekommen oder eine bestimmte Perspektive, von der du weißt, da geht es hin, das hat Gott für mich vorbereitet und das wurde mir versprochen. Aber ich glaube, die meisten von uns sind noch nicht dort, wo das ist. Die meisten von uns sind irgendwo dazwischen. Die meisten von uns sind ungeduldig. Ich bin ungeduldiger, je konkreter das Versprechen ist, was mir gegeben wurde. Wenn jemand mir sagt, ja, dir wird es gut gehen und du wirst irgendwie ein interessantes Leben haben. Dann denke ich, okay, schön, das ist so eine generische Ermutigung. Aber wenn es heißt, Ariel, in deiner Zukunft, du wirst in einer Gemeinde sein, die 300 Leute jeden Sonntag in Gottesdienst kommen. Das ist eine sehr konkrete Sache, die man sehr gut messen kann, wo man sagt, ah ja, das ist erfüllt, das ist nicht erfüllt. Und das ist etwas, wo man dann wirklich ein bisschen Geduld braucht, um zu schauen, wow, ist das wirklich eine, was mache ich, wenn ich das noch nicht sehe? Was habe ich für eine Verantwortung? Weil vor allem die Sachen, die dir versprochen werden, die dich persönlich auch betreffen, wenn es heißt, du hast die und die Probleme in deiner Familie oder du hast die und die Krankheiten oder du hast die und die Konflikte oder Wünsche oder was Arbeit betrifft, du wünschst dir eine Familie zu haben, du wünschst dir einen bestimmten Abschluss zu bekommen, du wünschst dir in Zukunft Kinder, Enkelskinder und so weiter. Das sind wirklich große Sachen, wo man sagen kann, entweder das ist oder das ist nicht. Jemand aus der Bibel, gerade derjenige, der das geschrieben hat, wir haben vorhin gelesen, Galaterbrief. Das wurde von einem Mann geschrieben, der hat sich für seinen Glauben eingesetzt. Und zwar so stark, dass er der Regierung unangenehm geworden ist und er ist ins Gefängnis gekommen. diese ganzen Briefe, die meisten von ihnen hat er aus dem Gefängnis geschrieben, diese Briefe an die Galater auch. Er war im Rom-Gefängnis und er hätte alles Mögliche schreiben können. Er hatte ein gutes Netzwerk, er war gut vernetzt, er hätte sagen können, oh, liebe Gemeinde in Galatien, unterschreibt bitte diese Petition, dass ich da freikomme, und organisiert eine Demo beim Kaiser und so weiter. Und hier ist noch mein Spendenzettel. Nein, er hat gesagt, meine Aufgabe ist es, dass die Gemeinde Jesu Christi in der mir bekannten Welt, da in der hellenistischen Welt, im Mittelmeerraum, dass das etabliert wird, dass das gesund wächst, dass da etwas entsteht, was für Generationen einen Impact haben wird, wovon wir heutzutage noch profitieren und die ganze Menschheit eigentlich. Und das ist das, was ich schreibe. Wir würden nicht an einem Sonntag den Spendenaufruf oder die Petition von ihm lesen, sondern wir lesen das, was wir lesen. Wir können dafür 2000 Jahre danach noch profitieren und ermutigt werden, weil jemand das größere Bild gesehen hat. Und eine große, große Veränderung sind die Summe von kleinen Entscheidungen. Eine große Veränderung ist die Summe von kleinen Entscheidungen. Und deswegen, wenn du siehst, der Unterschied zwischen dem, worauf ich geduldig warte, und dem, wo ich jetzt bin, das ist riesengroß. Das ist so groß, ich kann nicht damit umgehen. Wenn das für dich nicht eine Hoffnung sein kann, schau einfach, was ist der nächste Schritt? Was ist deine kleine Verantwortung? Die Bibel sagt, wer im Kleinen treu ist, dem wird Gott Größeres anvertrauen. Wer im Kleinen treu ist, der kriegt Größeres. Wer bereit ist, den kleinen Schritt zu gehen, der kann den nächsten kleinen Schritt gehen. Und wenn du viele kleine Schritte gehst, dann kannst du wirklich vorankommen. Und wir vergessen oft die Basics. Wir vergessen oft das Grundlegende. Ich sage euch mal ein Zitat von einem Mann, der hat gelebt zur selben Zeit wie Paulus. Leider erkannte Jesus nicht, aber er konnte sehr gut schreiben. Und er konnte ein paar Sachen wirklich auf den Punkt bringen. Das ist der römische Philosoph Seneca. Und er sagt, während wir darauf warten zu leben, vergeht das Leben. Während du wartest auf das große Ereignis, auf die große Verheißung, verpasst du die kleinen Gelegenheiten, die du hast, in den Alltag einen Unterschied zu machen. Du verpasst den einen von diesen kleinen Schritten, der die Voraussetzung ist für den nächsten kleinen Schritt. Und so kommen wir nicht voran, weil wir wollen direkt den großen Sprung machen. Wir haben wichtige Aufträge bekommen und wir haben wirklich als Christen ein großes Mandat in dieser Welt. Menschen brauchen Hoffnung, Menschen brauchen Gerechtigkeit, Menschen brauchen, dass sie in Liebe ihnen begegnen wird, dass sie eine Perspektive im Leben haben. Es gibt so viele Menschen, die das nicht haben, und es wäre eigentlich ziemlich egozentrisch von uns zu sagen, wir wollen das nur für uns selber behalten. Wir haben einen Auftrag, das weiterzugeben. Aber wir können nur geben, was wir selber haben. Veränderung geschieht von innen nach außen. Deswegen die erste Herausforderung für dich. Denk dir, wenn du noch nicht siehst, dass du vorwärts kommst, dass du näher kommst zu dem, was ist. Überleg dir, ob nicht die Veränderung wirklich von innen nach außen kommt. Überleg dir, ob du nicht voller werden kannst von dem, was du weitergeben kannst. Überleg dir nicht, ob du denjenigen, den wir feiern, von dem wir so begeistert sind, und ich bin mir 100% sicher, jeder, der hier sitzt, der liebt unseren Gott mit ganzem Herzen. Aber schauen wir, ob wir nicht die Gemeinschaft mit ihm stärker kultivieren können. Da ist so eine große Kraft. Und ich weiß, es klingt vielleicht, für mich wäre das vor einem halben Jahr auch eher so wie eine Floskel geklungen. Ja, ja, schau mal, dass du ein bisschen mehr betest oder ein bisschen besser die Bibel liest. Aber ich habe wirklich gemerkt, der große Unterschied, den das macht, den Morgen so zu starten. Gott in den Fokus, ihn zu fragen, Jesus, ich will dir mein Bestes geben. Ich will dir die beste Zeit meines Tages geben, den Morgen, den Vormittag und dich suchen in deinem Wort. Du brauchst 10 Minuten in der Bibel zu lesen. Wenn du das jeden Tag machst, hast du die ganze Bibel gelesen. Wenn du das jedes Jahr machst, hast du nach 10 Jahren 10-mal die Bibel gelesen. Wir leben auf der Basis der Verheißungen, die im Wort Gottes stehen. Das ist das, was uns Kraft gibt. Das ist das, was uns Zuversicht gibt. Wenn du das nicht kennst, wenn der Fußballspieler die Taktikanweisungen des Trainers nicht liest, nicht kennt, dann kann er nicht ein guter Spieler sein. Es kann der beste technische, versierte Spieler sein. Wenn er das nicht kennt, kann er nicht effektiv dem Sieg beitragen. Und das ist meine erste Herausforderung an dich. Wenn du siehst, ich merke, ich bin nicht effektiv, schau, dass du da Kraft bekommst. Mich hat es ein bisschen was gekostet und es ist ein bisschen schwierig auch für mich gewesen, diese Disziplin einzubauen. Ich arbeite noch daran. Manchmal ist es besser als andere Tage, aber ich habe mir vorgenommen, ich will Gebet, Bibellese, Fürbitte, Inspiration. Das ist Nummer 1 an dem Tag. Zweitens, vielleicht bist du jemand, du hörst jetzt die ganze Predigt zu, sagst dir Reden von großen Ideen, großen Gedanken, Visionen für die Zukunft, Hoffnung. Ich habe gar nicht so etwas. Ich habe nichts, was mich begeistert. Mir geht's gut, weißt du, ich lebe so mein Leben, aber ich habe nichts, ich weiß nicht, wofür ich leben kann. Ich kenne jemanden, als ich die Person kennengelernt habe, das Erste, was sie mich gefragt hat, ist, was ist deine Passion? Das ist manchmal schwierig zu beantworten, zu fragen, was ist das, was dich motiviert, was dich vorwärts bringt? Und wenn du hier bist und du sagst, ich habe so etwas nicht, wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, wo wir miteinander beten. Und das ist auch der Schlüssel, miteinander zu beten, füreinander da zu sein. Dann nimm dieses Gebet an. Weil etwas, woran wir glauben als Christen, ist, dass Gott eine Perspektive gibt. Dass Gott dir eine Richtung gibt, dass er dein Herz berührt. Und das kann so passieren. Das kann von einem Moment auf den anderen kommen. Deswegen, ich ermutige dich, wenn du wirklich so sagst, ich habe das nicht. Ich kann nicht auf einmal sagen, was meine Passion ist. Komm nach vorne, lass für dich beten. Du wirst erfahren, dass du dein Herz für etwas brennen wird. Und wenn du vielleicht jemand bist, der Jesus Christus nicht wirklich kennt, wenn du vielleicht hier hineingestolpert bist, oder du schaust uns online an, oder jemand hat dich eingeladen. Dieser Gott, von dem wir so begeistert sind, den wir so sehr lieben, der uns so eine großartige Zukunft verspricht und auf die wir so geduldig oder ungeduldig warten, das ist der Gott, der auch dich sehr liebt. Das ist der Gott, der an dem Kreuz auch für dich gestorben ist. Deswegen, das ist hier, wenn wir das Fußballteam sind, ist das so unsere Trainingseinheit. Und wir haben viele Trainingseinheiten, im Kleinen, im Großen und so weiter. Und das ist vielleicht so das Training, wie auch die Fußballteams manchmal machen in der Öffentlichkeit, im Stadion. Da kommen manchmal Leute zu. Aber im Gegensatz zum Fußballteam, du kannst sofort mitkommen. Du kannst sofort dabei sein. Wir haben keine Aufnahmeprüfung. Wir haben keine Tests, Fitness-Tests und so weiter. Du kannst kommen, wie du bist. Es gibt keine Voraussetzungen. Komm zu Jesus, wie du bist. Aber es gibt ein Versprechen, du wirst nicht derselbe bleiben. Jesus wird dich verändern. Jesus wird dich zu den besten Versionen von dem machen, der du sein kannst. Weil er hat dich erschaffen und er wird dich berühren und verändern. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und sie gebeten, dass sie uns dienen. Sie werden hier vorne sein und vielleicht könnt ihr schon mal kommen, dass die Leute euch erkennen. Und wir glauben, dass eine große Kraft darin liegt, wenn man für sich beten lässt. Wenn wir gemeinsam für etwas eintreten. Wenn zwei oder drei in meinem Namen etwas bitten, dann wird es geschehen, sagt Jesus Christus. Das ist ein Versprechen, das ist eine von den Verheißungen, auf denen wir uns basieren. Das ist eine von den Sachen, wenn du deine Bibel richtig liest, das wird das so eine Selbstverständlichkeit in deinem Leben. Und diese Leute, denen liegt es am Herzen, dass du eine Perspektive in deinem Leben hast, dass du einen richtigen Umgang hast, um das, was vor dir liegt, wirklich zu erfassen und ergreifen zu können. Dass du den kleinen Schritt gehen kannst, der den nächsten kleinen Schritt erlaubt. Und du wirst sehen, das, was in deiner Zukunft ist. Und die werden für dich beten, dass die Veränderung, die von innen nach außen ist, auch immer weiter hinausgehen kann. Dass dein Herz Kraft bekommt, dann wird es nach außen gehen. Dann wird man das Strahlen auf deinem Gesicht sehen. Das kann keiner ignorieren. Dann wird dein Umfeld, deine Familie und wir wollen die ganze Gemeinde und wir wollen unser Umfeld erreichen. Wir wollen in München, in der Umgebung, in Haspelmoor, in da, wo unsere Missionare sind, in Indien, in Sibirien, in Südafrika. Das ist unser Auftrag. Jesus Christus ist nicht begrenzt auf dein Herz, aber dort fängt der Anfang an. Deswegen lass uns aufstehen und Gott anbeten. Und wenn du mutig bist und dich traust, komm nach vorne. Aber unsere Beter haben angeboten, wer das wirklich auch braucht, du kannst auch einfach deine Hand heben. Heb deine Hand, die werden zu dir kommen. Wir haben stationäre und ambulante Gebetsdienst. Okay, nimm das in Anspruch. Das ist deine Chance. Geduld heißt, nicht zu warten. Geduld heißt nicht, oh, vielleicht mache ich das nächste Woche. Das ist nicht Geduld. Geduld heißt, ich bin bereit, auch das zu tun. Und der Moment dafür ist jetzt. Der Moment, einen Schritt zu gehen in die Zukunft, die dir bevorsteht, der ist jetzt, in diesem Moment. Deswegen trau dich zu, die Hand zu heben, trau dich zu, einen Schritt zu machen, trau dich zu, dass Gott dich berührt und trau dich zu, dass er derjenige ist, der einen Impact mit dir haben wird in dieser Welt.